Ich grüße euch auch sehr herzlich. Wir hatten eine gute Fahrt. Unterwegs waren noch so ein paar Schneewehen manchmal, aber wir sind gut durchgekommen. Dafür sind wir auch dankbar. Ich habe keine spezielle Predigt vom Palmsonntag. Wir wissen, wir haben gehört, wir haben ja das Wort gehört. Wir wissen, was geschehen ist. Wir haben Wissen darum, dass das letzte Stück des Weges war, den Jesus gegangen ist. Ans Kreuz für uns. Und in gewissem Sinne kommt in dem Bibeltext doch auch was davon vor. Und wir leben in einer Zeit der Werbung, der Reklame. Das habt ihr bestimmt alle gemerkt. Jeden Tag kommen neue Zeitungen ins Haus mit bunt und schön und das schreit einen alles an mit Farben und kauft dies und kauft das und das ist so wundervoll, das ist so prima. Texte, Bilder, auch in den Buchläden ist das so. Auch da, farbig muss es sein und wilde Bilder und ganz nebenbei steht dann auch noch ein Titel da drauf. Aber das ist eigentlich eine ganz alte Sache. Schriftsteller, Literaten haben schon zu allen Zeiten ihren Büchern oder was sie sonst geschrieben haben, eine Überschrift gesetzt. Und in dieser Überschrift, da soll der Leser so angeködert werden, nicht wahr? So und so, ja, das muss man mal lesen, das scheint ja ganz interessant zu sein. Das Interesse soll geweckt werden. Ja. Und das habe ich auch versucht und habe der Predigt heute mal eine Überschrift gegeben, auch um euer Interesse zu wecken. Und zwar eine Überschrift, ganz kurz. Christus befreit. Klar. Und nimmt in Dienst. Das sind also zwei Sachen. Ich lese dazu ein ganz bekanntes Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 11, die letzten drei Verse. Da sagt Jesus: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. 1. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kennt ihr, ist ein ganz bekanntes Wort. Und da kommt eigentlich beides drin vor. Befreiung, Auftrag. Und das, ich weiß nicht, wie euch das so geht. Eigentlich ist uns der erste Vers ist uns immer am geläufigsten. Nicht? Kommt zu mir, nicht wahr? Legt eure Lasten bei mir ab, ich will euch befreien. Das machen wir gerne. Und dann kommt aber noch ein zweiter Teil dahinterher. Ich weiß nicht, ob euch der auch mehr so geläufig ist. Nehmt auf euch mein Joch und tragt das. Und naja, gut. Wir folgen vielleicht lieber der ersten Aufforderung als der zweiten. Ja, aber daraus ergibt sich ein zum Teil falsches Bild, wenn wir das so sehen, von unserem Leben mit Jesus. Jesus ruft die Menschen zu sich, aber nicht nur, um ihnen ein Joch und damit eine Last abzunehmen, sondern, wenn wir nach dem Text gehen, um ihnen auch wieder ein Joch aufzulegen. Steht so in der Bibel. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist also der Teil, der uns mehr liegt und über den wollen wir uns auch als erstes beschäftigen. Eigentlich ein Wort, was von zwei Seiten zu sehen ist, auf zwei Richtungen, wobei beide Seiten richtig und wichtig sind. Jesus ruft also die, wir sind jetzt in der Zeit jetzt zurück zu damals, die sich abplagen unter dem mosaischen Gesetz und unter den zusätzlichen kleinen Gesetzchen, ich weiß nicht, wie viele hundert das waren, die dann noch die Pharisäer dazugetan haben. Sie mühen sich ab. Es steht ja immer dahinter, wenn du das und das machst, wenn du das nicht machst, schlecht. Also dieser ist so ein Druck, ein ganz großer Druck. Und darum ruft Jesus, kommt her, ich nehme euch diese schwere Last jetzt ab. Da steht so dahinter, wisst ihr könnt mit euren Bemühungen das ewige Leben euch sowieso nicht verdienen. Das könnt ihr gar nicht schaffen. Und ihr braucht es auch nicht, sagt Jesus. Gott, mein Vater, hat euch und alle Menschen so lieb, dass er mich zu eurem Stellvertreter gemacht hat. Ich nehme euch auch diese Last ab, die Last der Sünde, indem ich ans Kreuz gehe, sie dorthin trage, und auch das Joch des Gesetzes, indem ich das Gesetz erfülle damit. Jesu vornehmste und wichtigste Aufgabe ist es ja auch wirklich, dass er gekommen ist, die verlorenen Sünder zu retten. Und darum ist Jesu Aufgabe auch nicht in erster Linie, uns unser irdisches Leben so schön und so leicht und so gemütlich wie zu machen, sondern uns in das ewige Leben zu führen. Über das Kreuz. Das schließt aber die zweite Bedeutung nicht aus. Dass Jesus die Menschen uns auch einlädt, ja auch mit unseren irdischen Sorgen und Nöten und Lasten zu ihm zu kommen, um bei ihm Trost und Erquickung und Hilfe zu finden. Ich habe einige Stellen rausgeschrieben aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. In Johannes 2 zum Beispiel, da nimmt Jesus in Kanaan einer Mutter die Sorge um den Hochzeitswein ab. Und als er sich in der Gegend der phönizischen Städte Sidon und Tyros befindet, dann nimmt Jesus einer kanaanäischen Frau die Sorge um die kranke Tochter ab. Matthäus 15. Jesus weiß auch, wie es uns Menschen, die wir ja unser Leben hier irgendwie unterhalten müssen, dazu brauchen wir auch Geld, wie das also ist, wenn man Geld verliert. Und darum erzählt er auch das Gleichnis von dem verlorenen Groschen. Ganz praktisch, Lukas 15. Und Jesus ist es auch nicht gleichgültig, dass den 5000 da, die ihm danach gefolgt sind, in die Einöde, dass ihnen der Magen knurrt. Matthäus 14. Und als Jesus die Tochter des Jairus vom Tod auferweckt hat, da sagt er als erstes zu den Eltern, was sagt er? Gebt ihr zu essen. Ganz praktisch. Und Jesus weint auch am Grab des Lazarus, seines Freundes. Und auf der anderen Seite tröstet er auch die trauernde Mutter da in Nein, weine nicht. Jesus hat also auch ein Herz für unsere körperlichen, irdisch-leiblichen und allgemein menschlichen Nöte und Probleme, Sorgen, Schwierigkeiten und Schmerzen. Darum können wir auch vor ihm unser Herz ausschütten. Wirklich mit all dem, was uns auch an irdischen Sachen hier so bewegt, große und kleine Dinge. Und wenn Jesus uns einlädt, zu ihm zu kommen, hier in dem Wort, dann heißt das auch, alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch. So schreibt es auch im ersten Petrusbrief der Petrus. Der für uns leibhaftig Mensch geworden ist und seinen Nachfolger die Auferstehung des Leibes versprochen hat, der interessiert sich also auch für unsere leiblichen Probleme. Andererseits ist er natürlich traurig, wenn wir über dem Leib die Seele, über dem zeitlichen, das ewige Leben und über unserem irdischen Beruf, unsere himmlische Berufung vielleicht vernachlässigen oder vergessen. Und es ist leider so, dass das so ist in der Zeit. Heute vielleicht in vermehrtem Maße noch. Denn nach Jesu eigenen Worten ist das die ganz besondere Versuchung der Endzeit. Im 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums können wir etwas davon lesen. Da spricht Jesus darüber, wie das sein wird, wenn er wiederkommt. Und unter anderem sagt er, und wie es geschah zu den Zeiten des Noah, so wird es auch geschehen in den Zeiten des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, sie ließen sich freien, bis auf den Tag, da Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Desgleichen, wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tag, wenn der Menschensohn offenbar werden wird. Das ist also die besondere Versuchung der Endzeit. Und wir leben in dieser Endzeit. Und die Versuchungen sind groß. Man braucht sich nur umsehen. Darum ruft Jesus, wie gesagt, uns zu, die wir doch ja auch in der Versuchung stehen, uns auf das Diesseits zu orientieren und uns dabei von der Last oder auch von der Lust des Lebens erdrücken zu lassen. Ganz besonders ernst und lockend ruft er: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr euch abstrampelt in diesem Kampf, in diesem Tanz um das goldene Kalb, um mehr Besitz und Geld, die ihr euch abmüht für den Gott, von dem Paulus an die Philipper geschrieben hat, im Philipper 3, da schreibt Paulus dazu: Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich es auch unter Tränen, sie sind Feinde des Kreuzes. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Ist es nicht furchtbar, wenn man sieht, wie Menschen unter diesem Joch des Jagens mühselig dahinlaufen, kriechen, weil sie keine Zeit mehr finden für ihre Seele? Das ist doch furchtbar. Nur auf das Diesseits bedacht. Wie kann ich das vermehren, wie kann ich das machen? Wie muss ich mein Geld umschaufeln, damit ich mehr Geld, mehr Zinsen kriege oder was weiß ich. Ihr kennt das alles, brauche ich gar nicht erläutern. Ja, weil einfach, sie haben keine Zeit mehr für ihre Seele, weil ihr Bauch, das heißt diese leiblich-irdischen Bedürfnisse, die Sucht, immer mehr arbeiten, immer mehr verdienen, immer mehr anschaffen, genießen, reisen, um das alle Zeit, und wenn das alle Zeit und Kraft beansprucht und alles Denken beherrscht, den ruft Jesus auch zu: Kommt her zu mir, betrügt euch doch nicht selbst, indem ihr euch einredet, ihr hättet einfach keine Zeit, jeden Tag Gottes Wort zu lesen. Betrügt euch doch nicht selbst, indem ihr euch einredet, ihr müsstet jedes Wochenende was unternehmen. Oder vielleicht müsst ihr auch sonntags, besonders am Vormittag, arbeiten oder ausschlafen. Bei mir, sagt Jesus, in meinem Wort findet ihr Ruhe für eure Seele. Wisst ihr, dieses Eingespanntsein in Arbeit oder angespannt grübeln, wie man ausspannen und entspannen könnte. Was ist das für ein Bild? Ich denke, das ist das Bild von geknechteten Menschen, von praktisch von Sklaven. Oder noch besser, von Zugtieren, die unter Joch sind und unter einem Joch gehen. Und deshalb spricht Jesus auch davon. Und das ist nicht nur das Bild der bösen Welt, der Menschen ohne Gott. Ich denke, dass Jesus uns in seinem Wort, den einen mehr, den anderen vielleicht weniger, aber doch anspricht. Und dabei will Jesus uns dann von diesem Joch auch befreien. Nicht nur vom Joch des Gesetzes, für die Juden damals. Paulus schreibt von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes im Galaterbrief und im Römerbrief. Freiheit der Kinder Gottes, zu der wir durch Jesus berufen sind. Wir sollen freie Gotteskinder sein, befreit auch von Vergnügungssucht oder Geldgier oder was. Und damit vor allen Dingen auch frei für den Dienst im Reich Gottes. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann geht es aber weiter. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Da ist also zweimal vom Joch die Rede. Wenn unser Sohn Volkmar hier wäre, der Holzmensch, dann hätte er bestimmt so ein Ding gebastelt, da und würde euch das jetzt vorführen, wie das funktioniert. Also was hat er alles drauf? Er hat mal über den Splitter und den Balken, da brachte er so einen riesen Balken angeschleppt, nicht um das zu demonstrieren, wie das denn so aussieht. Und so ein Joch, das ist ja ganz interessant, ein Joch ist für die Arbeit da. Das ist so. Das geht also nicht um zu unterjochen, nicht wahr? Das Wort ist ja so vielfach missbraucht worden, zu unterjochen, zu knechten, auszubeuten. Mit dem auf den Nacken gelegten Joch, meist, damals war das so hölzern, vielleicht auch ein bisschen mit Leder abgepolstert, da wurde eigentlich das Zugtier, oder in der Regel waren es zwei Zugtiere, die dann praktisch parallel liefen, deshalb soll man auch nicht am fremden Joch ziehen, gemeinsam. Ja, da wurden die Zugtiere vor den Wagen gespannt oder auch vor den Flug oder was, Und warum? Damit dieses Zugtier seinem Herrn gehorchen konnte und von ihm auch geleitet wurde, gelenkt wurde. Also ohne Bild jetzt, Jünger Jesu sind Jünger Jesu sind Diener Jesu. Jesus hat seine Christen befreit, hört sich alles komisch an, nicht? Befreit zum Dienst. Zum Dienst mit seinem Weinberg. Ja, worin besteht denn nun unsere Arbeit, die Arbeit eines Jüngers? Na, ich denke mal zunächst auch in der Arbeit an sich selbst erstmal. Ich muss ja an mir auch arbeiten. Jesus möchte ja, dass wir vollkommener werden, dass wir ihm ähnlicher werden. Also wir, ich an mir, du an dir, dass wir an uns arbeiten. Schon wieder ein Zwang, ne? Aber eben nicht mit den Mitteln, mit denen die sogenannten anständigen Menschen das machen. Ich war also mit Selbstzucht und Selbstbeherrschung, und dann werde ich das packen. Packen wir sowieso nicht. Das würde doch nur wieder Krampf werden, sondern als gläubige Menschen lassen wir den Herrn an uns arbeiten, durch seinen Geist, durch den Heiligen Geist. Als gläubiger Mensch lebe ich eben nicht zügellos, das heißt nur mir selbst verantwortlich. Freiheit, die ich meine, heißt das ja nicht. Und so ist es gut. Denn. Also verantwortlich mit umgehen. Sondern ich lasse mich zügeln und damit lasse ich mich leiten vom Willen meines Herrn. Wenn so ein Zugtier, ach, das war früher schon, mit, auch, das kann man auch, müssen nicht Ochsen gewesen sein mit einem Joch, das können auch Pferde gewesen sein. Ich weiß, wenn wir auf dem Land waren, Schwiegervater aber auch immer ganz stolz, nicht wahr, gerade Furchen ziehen. Nicht hier so, nicht wahr, sondern, aber dazu war es eben auch notwendig, dass die gelenkt werden und immer in der richtigen Richtung gehalten werden. Und so, denke ich, lenkt Jesus uns auch durch sein Wort, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben, auf dem Weg, der zum Ziel führt. Und dass wir nicht da rechts oder links so unsere Abweichung machen. Dienen wir nun aber wirklich Jesus? Damit da kein falsches Bild entsteht. Wenn wir im Gottesdienst oder der Bibelstunde sind, dann ist das sehr schön. Aber es besagt noch nichts davon, ob wir wirklich Diener Gottes sind. Muss ich einmal ganz, ganz klar sagen. Die Pharisäer haben bestimmt in keinem Gottesdienst gefehlt in der Synagoge. Und trotzdem hat Jesus ihnen auf den Kopf zugesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Warum so ein hartes Wort? Nicht, weil diese Pharisäer ein Gott ungehorsames Leben führten, sondern weil sie den Gottesdienst als ihren verdienstlichen Dienst ansahen. Das war die Hauptsache. Wir machen das so richtig. Und ich denke, so etwas soll es auch heute noch geben, dass sich manche Menschen wundern, wie fromm vorkommen, nur weil sie regelmäßig im Gottesdienst sind. Aber ich denke auch Kinder, Bilder jetzt, Kinder können sich doch nichts darauf einbilden, dass sie sich an den gedeckten Tisch gesetzt und das von Mutter bereitete Essen und dann mit einem Dankeschön gegessen haben. Wobei das noch nicht mal immer noch so ist. Man erlebt das auch, die hauen das in sich rein und dann verschwinden sie wieder, nicht? Aber wie gesagt, in der Regel ist es so, mit einem Dankeschön. Aber das ist doch noch kein Verdienst. Und ich denke, so können auch Gotteskinder sich nichts darauf einbilden, dass Gott sie zum Beispiel im Gottesdienst mit seinem Wort gespeist und sie dafür dann Dankeschön mit Liedern und Gebeten gesagt haben. Das ist noch nicht alles, noch lange nicht alles. Im Gottesdienst erhalten wir Kraft und Weisung, Gott zu dienen. Lernt von mir, sagt Jesus hier in diesen zwei Versen, ganz besonders. Und ich denke, das ist wieder so eine Stelle, wo wir darauf achten müssen, dass wir nicht einseitig werden in unserer Nachfolge. Natürlich sollen wir von Jesus Christus als unserem Erlöser sprechen. Sonst hätte es Golgatha nicht geben brauchen. Sonst hätte er nicht am Palmsonntag nach Jerusalem gehen müssen. Wenn das nicht gewesen wäre, wenn das nicht die Hauptsache wäre. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass wir Jesus als unser Vorbild sehen, dass wir Jesus auch ähnlicher werden sollen, auch als Zeugnis für die Welt. Denn er sagt ja hier, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es gab so eine alte Faustregel, die gar nicht schlecht war, kenne ich von der Jugend noch. Geh immer nur dahin, wo du deinen Heiland mitnehmen kannst. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Satz. Geh nur dahin, wo du auch Jesus mitnehmen kannst. Das könnte man jetzt irgendwie noch untersetzen. Ist aber ganz einfach. Würdest du diesen Witz auch weitererzählen, wenn Jesus neben dir stehen würde? Muss man ehrlich fragen. Es werden viele Witze erzählt. Man hört auch vieles. Manchmal lacht man sogar darüber. Das ist manchmal so ein Murks. Würden wir das auch machen, wenn Jesus daneben steht? Ja. Oder wenn dich jemand geärgert hat oder beleidigt vielleicht, dann reagiere doch so darauf, wie Jesus es an deiner Stelle tun würde. Er, der für seine Feinde gebetet hat. Das sind Sachen, die wir von Jesus lernen sollen. Von Jesus lernen heißt siegen lernen. Ach nee, wie hieß das in der DDR? Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Nicht? Na ja, siechen haben wir immer gesagt. Heißt siechen lernen. Ja. Ich habe es immer wieder erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, dieses Beispiel. Was ich von einem Atheisten, was mir so ganz wichtig geworden ist, auch was ich auch immer behalten habe, durch die Jahrzehnte, viele Jahrzehnte. Wir hatten in der Ingenieurtief- und Verkehrsbaukombinat Rostock, hatten wir da so einen, in der Berufsausbildung einen Direktor, das war so ganz 110%. Und der hat den Jungs dann gesagt, also liebe Jugendfreunde, ihr müsst immer euch fragen, wenn irgendwas ist, nicht wahr, was würde Lenin jetzt tun? Na gut, haben wir drüber gelacht, nicht damals. Klar, was würde Lenin tun? Ja. Ist ja auch Schwachsinn. Aber ich denke, wir sollten uns schon fragen, was würde Jesus tun jetzt? In dieser Situation. Und das ist alles, gehört alles zu diesem Jesus ähnlicher werden. Lern von mir, sagt Jesus. Und so sollen wir seinem Vorbild folgen. Natürlich werden wir nicht mit 5 Broten 5000 Menschen satt machen können. Also ich glaube das jedenfalls nicht. Wir nicht. Aber wir könnten ihnen doch wesentlich etwas abgeben von unserem Brot oder unserem Geld oder unserer Zeit. Wir werden höchstwahrscheinlich, denke ich jedenfalls, auch keine Kranken gesund oder überhaupt wieder lebendig machen können. Aber wir können sie besuchen, wir können sie pflegen, wir können Trauernde mit Gottes Wort trösten. Lern von mir, sagt Jesus, denn ich bin von Herzen demütig. Jesus hat sich nicht gescheut, seinen Jüngern den niedrigsten und geringsten Dienst des Füßewaschens zu tun. Ein Beispiel gebe ich euch. Und ich denke, da wollen auch wir uns dann doch nicht schon um uns im Dienst für Jesus vielleicht die Hände nass oder dreckig zu machen, wörtlich und im übertragenen Sinn. Was wir aber vor allem von Jesus lernen müssen, ist, Gottes Sendboten, Gottes Missionare zu sein. In Johannes 20, 21 hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, nämlich der Welt das rettende Wort zu bezeugen, so sende ich euch. Jetzt könnten wir fortfahren. Auch wenn ihr, wie ich, das Joch des Kreuzes und Spott und Verfolgung tragen musste. Ich denke, dass wir an dieser Stelle alle miteinander noch viel zu lernen haben. Wo reden wir denn von Jesus? In der Gemeinde? Klar, reden von Jesus. In der Verwandtschaft? Kommt schon drauf an, wer da ist. Beim einen vielleicht mehr, beim anderen weniger. Und unter Ungläubigen und Spöttern? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich wenig oder kaum. Ich denke, solange alles glatt und leicht geht, sind wir auch treue Christen. Aber es liegt nun einmal in der Natur des Joches, ich komme wieder auf dieses Bild zurück, in der Natur des Joches, dass es auch eine gewisse Last ist. Auch wenn Jesus davon spricht, dass es eine leichte Last ist, aber es ist auch eine Last. Und dass es auch drückt und manchmal vielleicht auch wehtut, wenn wir im Dienst Jesu stehen. Und doch lohnt es sich, dieses Joch und diese Last zu tragen. Jesus sagt ja, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Eigentlich heißt das wörtlich, mein Joch ist nützlich oder gut oder vorteilhaft. Also es ist gut für uns. Aber da im Reich Gottes ja, wie gesagt, alles so ganz anders ist als im weltlichen Bereich, da hat von diesem Joch jetzt nicht der den Nutzen oder den Vorteil, der es auflegt, sondern den Nutzen hat der, dem es aufgelegt wird, der es also trägt. Mit diesem Joch sollen wir doch nicht unseren Herrn ziehen. Der hat uns nicht nötig dafür. Aber er möchte uns mit diesem Joch leiten, wenn wir unter seiner Leitung bleiben. Ja, dass wir praktisch auf dem Weg in die Herrlichkeit vorankommen. Die Last, unbedeutend mit den Lasten, die er uns abgenommen hat und auch täglich abnimmt, ist auch leicht. Wenn wir an das denken, was, ich hatte mir hier eine Bibelstelle aus 2. Korinther 4, Vers 17, da schreibt Paulus ganz kurz, denn unsere Trübsal, und im Dienst Jesu kann es auch Trübsal geben oder was Schweres, aber unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Wenn wir das Joch Jesu tragen und in seinem Dienst stehen, dann schafft uns das etwas, was Bestand hat für die Ewigkeit. Jesus ruft, kommt her zu mir. Er ruft auch dich, um dich zu befreien und um dich in seinen Dienst zu nehmen, einem Dienst, der Zukunft hat. Und er ruft dich heute, ganz persönlich. Folge dem Ruf. Morgen kann es vielleicht zu spät sein. Amen.